DW Menschen und Märkte.
Neues aus der Welt des Mobilfunks. Wir berichten vom Mobile World Congress in Barcelona und vom Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland. Neues auch vom Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zeichnet sich hier eine Annäherung ab? Und was heißt das für die Europäer? Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Vor rund 15 Jahren, als Handys noch Handys waren und keine Smartphones, waren Klapptelefone mal schwer in Mode. Jetzt ist es wieder soweit. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona, dem Jahrestreffen der Mobilfunkbranche, gibt es wieder Klapptelefone zu sehen. Nur, dass man jetzt eben Faltbildschirm sagt. Marc Dugge über die Trends der Messe.
Es ist schon am frühen Morgen gedrängt voll in der U-Bahn zum Mobile World Congress. Ausgerechnet am ersten Messetag streiken die Metrofahrer in Barcelona. Nur die Hälfte der Züge ist im Einsatz. Und dabei präsentiert Sony schon zur ersten Stunde sein neues Flaggschiff, das Xperia 1. Das soll vor allem Kinofans Spaß machen, so Mitsuya Kishida, Chef der Sony Mobilfunksparte.
True to Sony's pioneering spirit, Xperia 1.
Gemäß unserem Entdecker-Image ist das Xperia One das erste Smartphone mit einem 4K-OLED-Display. Mit einem schönen 6,5-Zoll-Bildschirm und 4K kann man völlig in das Filmerlebnis eintauchen.
Der Grund: Das Smartphone ist deutlich länger und schlanker als andere Modelle. Der Bildschirm soll damit ein neues Breitbilderlebnis möglich machen. Ansonsten geht der Trend auf der Messe eindeutig hin zum Foldable, dem faltbaren Smartphone. Samsung hat vergangene Woche schon vorgelegt und in den USA sein neues Modell Galaxy S10 vorgestellt. In Barcelona zieht Huawei mit seinem Topmodell nach. Das Mate X hat einen doppelseitigen Bildschirm, der sich um das Gerät zieht. Gregor Almaschi, Marketingdirektor von Huawei.
Der Konsument verlangt nach größeren Displays, die aber nach wie vor handlich sind. Deswegen ist die Foldable-Lösung genau dafür gedacht, dass man eben auf der einen Seite ein Mobiltelefon hat und wenn man einen größeren Display braucht, relativ rasch die Displaygröße erweitern kann.
Der Preis ist auf knapp $2,300 angesetzt. So teuer war bisher kein Smartphone. Es soll Mitte des Jahres auf den Markt kommen. Das Mate X ist das Gerät, das am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Huawei präsentiert es am Stand nur hinter Glas, in Vitrinen. Anfassen ist für die allermeisten tabu. Wie dieses Gerät sind viele der neuen Smartphones, die vorgestellt werden, schon 5G-fähig. Das heißt, sie sind bereit für den neuen ultraschnellen Mobilfunkstandard. Mit 5G sollen Dinge möglich werden, die bisher undenkbar waren. Wolfgang Hackenberg, Geschäftsführer Nokia Deutschland.
Hochauflösende Videos, Gaming und so weiter, das geht alles wunderbar. Ein Faktor 1000 besser kann man sich vorstellen. Sehr viel wichtiger allerdings für uns als Gesellschaft ist die industrielle Anwendung, Industrie 4.0. Ultraschnelle Anbindungen, Echtzeitanwendungen, Roboter, die miteinander vernetzt werden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wichtig, so Hackenberg, für den künftigen Industriestandort Deutschland. Hier werden demnächst die Mobilfunklizenzen versteigert. Gigantische Investitionen stehen an. Nokia will da als Netzausrüster zum Zuge kommen, genauso wie der chinesische Konzern Huawei. Um Huawei tobt derzeit eine Sicherheitsdebatte, die auch auf der Messe ihren Widerhall findet. Mehrere Staaten fürchten, dass der Konzern dem chinesischen Staat bei Spionagetätigkeiten helfen könnte und haben Huawei vom Bau der 5G-Infrastruktur ausgeschlossen. Huawei hat solche Vorwürfe in Barcelona jetzt noch einmal kategorisch zurückgewiesen.
Das Thema 5G und Huawei wird vor allem in Deutschland gerade stark diskutiert. Denn in weniger als einem Monat sollen hier Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard versteigert werden und Milliarden in die Staatskasse spülen. Auf Huawei scheinen die Betreiber in Deutschland dabei nicht verzichten zu können. Sebastian Schöbel über den Stand der Dinge beim deutschen 5G-Netz.
Bei all der Begeisterung für 5G fühlte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel vor kurzem genötigt, die Mobilfunkanbieter mit ein bisschen Realität zu konfrontieren.
Wenn man öfter in den brandenburgischen Wäldern fährt, da wäre man ja schon über 2G-Verfügbarkeit auf der Landstraße erfreut.
So Merkel bei einer Vodafone-Konferenz Ende Februar. Tatsächlich sind die Ausbauziele für den derzeit höchsten Standard 4G noch gar nicht erfüllt. 5G erscheint da wie reine Zukunftsmusik. Ist es auch, denn ein paar zentrale Fragen sind derzeit noch gar nicht geklärt. Erstens, wer baut das Netz eigentlich auf? Die Bundesregierung setzt ganz auf die Privatwirtschaft. Am 19. März sollen die nötigen Frequenzen für 5G unter bestimmten Auflagen versteigert werden. Genau diese Auflagen gehen den Mobilfunkanbietern aber viel zu weit, allen voran der Telekom, Vodafone und Telefonica. Sie haben Eilanträge vor einem Gericht eingereicht. Telekom-Chef Tim Höttges protestiert vehement.
Man fordert als Politiker einfach eine 5G-Versorgung in jedem Winkel bis zur Milchkanne und überall. Und sagt, die Privatwirtschaft soll das bezahlen.
Um wirklich den letzten Winkel der Republik mit schnellem Internet zu versorgen, wünscht sich die Politik, dass die Mobilfunkanbieter ihre teuer aufgebauten 5G-Netze in Zukunft auch für die Konkurrenz öffnen, die keine Funkmasten aufgestellt hat. Telekom und Co. bezeichnen das als Investitionskiller und setzen lieber auf punktuelle freiwillige Kooperation. Kommunen und Bundesländer aber befürchten, dass ohne Druck auf die Unternehmen die weißen Flecken auf der 4G-Landkarte zu weißen Flecken auf der 5G-Landkarte werden. Das muss nun vor Gericht geklärt werden und könnte die Frequenzversteigerung erheblich verzögern. Die zweite große Frage, mit wessen Technik wird 5G eigentlich aufgebaut? Falls die Technik nämlich aus China kommt, wie bei Branchenprimus Huawei, könnte es Probleme geben. Huaweis 5G-Technik ist begehrt, gilt als gut und günstig. Aber Experten, unter anderem beim Auswärtigen Amt und dem Bundesnachrichtendienst, befürchten, dass Huawei das Einfallstor für Industriespionage und Überwachung durch Chinas Staatsapparat werden könnte. Und Huawei könnte sich dagegen kaum wehren, meint IT-Experte Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung.
Ich denke, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Huawei sich vor chinesische Gerichte gegen die Herausgabe von Nutzerdaten wehren würde.
Trotzdem warnt Kleinhans vor Panikmache. Der britische Geheimdienst teste Huaweis Produkte seit Jahren und habe bisher keinen Grund gesehen, deren Verwendung rundweg abzulehnen. Um sicher zu gehen, könnte die Politik aber die Regeln für den 5G-Netzausbau entsprechend verschärfen, sagt Kleinhans, um bestimmte Hersteller in bestimmten hochsensiblen Bereichen auszuschließen. Huawei weist alle Vorwürfe vehement zurück und Huawei-Gründer Ren Zhengfei machte in der BBC jüngst seine Sicht auf das technologische Kräfteverhältnis klar. Wenn im Westen das Licht ausgeht, brennt es im Osten noch. Mit anderen Worten, es wird sich zeigen, wer wen mehr braucht beim 5G-Ausbau. Die Telekom jedenfalls hat schon deutlich gemacht, dass sie keinen Grund sieht, auf Technologie made in China zu verzichten. Auch nicht bei 5G.
An diesem Montag zogen weltweit die Aktienkurse an. In Shanghai, der chinesischen Leitbörse, ging es besonders stark aufwärts um fast 6%. Und warum die gute Stimmung? US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag mitgeteilt, dass er von weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren vorerst absehen möchte. Sebastian Schreiber.
Ein gutes Wochenende sei das gewesen für die USA und China, schrieb US-Präsident Trump auf Twitter. Es gebe entscheidende Fortschritte, unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Dienstleistungen und dem Schutz intellektuellen Eigentums. Sollte es weiter gut vorangehen, schrieb Trump, plane er ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi in seinem Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Dort solle das Handelsabkommen dann abgeschlossen werden. Eigentlich sollte der Deal mit China spätestens am 1. März besiegelt sein. Die USA hatten eine entsprechende Frist verhängt. Nun räumt Präsident Trump mehr Zeit ein, gab allerdings kein neues Datum bekannt, zu dem das Ergebnis feststehen soll. Trump droht damit, Strafzölle auf chinesische Importe weiter zu verschärfen, sollten die Gespräche noch scheitern. Bisherige Zölle von 10% sollen dann auf 25% angehoben werden. Sie treffen chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Vertreter beider Länder hatten in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, Eckpunkte für den Handelsvertrag festzulegen. Der Zollstreit schwelt seit etwa einem Jahr. Die USA kritisieren ein Handelsdefizit zu China und werfen dem Land vor, unfaire Handelspraktiken einzusetzen.
Aus Washington war das Sebastian Schreiber. Zu den Vorwürfen der Amerikaner in Richtung China gehört die Klage über unfaire Wettbewerbsbedingungen für Dienstleister, etwa im Finanzbereich. So fühlen sich die beiden US-amerikanischen Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard in China benachteiligt. Steffen Wurzel.
Ein kleiner Kaffeeladen im Shanghaier Stadtviertel Jing'an. Vor allem Geschäftsleute aus den umliegenden Hochhausbüros trinken hier ihren Pausenkaffee. Ein Cappuccino kostet günstige 15 Kwei, knapp 2 Euro. Wie überall in China bezahlen die allermeisten Kunden mit dem Smartphone. Wer es mit Kreditkarte versucht, scheitert. Wir haben leider kein Gerät für ausländische Karten, sagt der Kaffeeverkäufer. Internationale Zahlungsdienstleister sind in China bisher kaum verbreitet. Die beiden US-Konzerne Mastercard und Visa versuchen seit Jahren vergeblich, im bevölkerungsreichsten Land der Welt auf eigene Faust Geschäfte zu machen. Große Hotels und teure Restaurants akzeptieren zwar auch jetzt schon ausländische Karten, um Geschäftsreisende nicht zu vergraulen, aber das funktioniert nur über eine komplizierte und teure Partnerschaft mit dem heimischen Anbieter UnionPay. Kleinere Betriebe akzeptieren ausländische Karten fast nie. Der Kartenanbieter UnionPay gehört dem chinesischen Staat. Er hat ein landesweites Monopol. Und Chinas Staats- und Parteiführung habe bisher kein Interesse daran, etwas zu ändern, erklärt Oliver Rui von der China Europe International Business School. Erstens hat das technische Gründe. Chinas Währung, der Renminbi, ist nach wie vor nicht frei konvertierbar, umtauschbar. Die große Frage ist also, wie würde sich Chinas nicht freier Kapitalmarkt mit einem offenen Kreditkartenmarkt vertragen? Wie dann der Geldverkehr ins Ausland funktionieren würde, ist unklar. Und der zweite Grund, China will seine staatseigenen Firmen schützen und kann auch deswegen das Monopol von UnionPay nicht aufgeben. Das Pikante daran, die Welthandelsorganisation WTO beschwerte sich schon 2012 darüber, dass China ausländische Zahlungsdienstleister diskriminiert. Die Staats- und Parteiführung gelobte Besserung und versprach, den Markt für Mastercard, Visa und andere zu öffnen. Doch wirklich passiert ist seitdem kaum etwas. 2017 beantragten Mastercard und Visa bei der chinesischen Zentralbank eine Zulassung. Doch nach Medienberichten nahm diese die Anträge nie offiziell zur Entscheidung an. Stattdessen halten die chinesischen Behörden die US-Finanzunternehmen weiterhin. Das ist ziemlich peinlich, sagt der Shanghaier Wirtschaftsprofessor Oliver Rui. Denn China hat bereits 2001 beim Eintritt in die WTO versprochen, seinen Finanzmarkt zu öffnen. Und die Regeln besagen nun mal, wenn die Behörden entsprechende Anträge von Kreditkartenfirmen annehmen, müssen sie diese auch bearbeiten. Aber die Regierung weiß noch gar nicht, ob sie das überhaupt will, deswegen die Hinhaltetaktik. Der kleinere US-Kreditkartenanbieter American Express hat inzwischen einen Ausweg gefunden. Er bekam im November als erster ausländischer Kartenanbieter die Erlaubnis, in China aktiv zu werden. American Express vereinbarte dafür aber eine Partnerschaft mit einem heimischen Finanzunternehmen. Mastercard und Visa bestehen darauf, alleine ohne Joint-Venture-Partner in China loszulegen. Bisher vergeblich.
Aus Shanghai war das Steffen Wurzel. Die Verhandlungen zwischen China und den USA gehen auch in dieser Woche weiter und auch über Dienstleistungen wird dabei gesprochen werden. Ob Trumps konfrontativer Ansatz am Ende Erfolg bringt, wird man dann sehen. Die Europäer stehen derweil etwas ratlos am Rand und wirken unentschlossen. Auch sie fühlen sich von China oft benachteiligt, scheuen aber den Konflikt. Der Chef des Finanzkonzerns Allianz warf den Europäern kürzlich sogar Naivität vor. Jan Plate berichtet.
Es braucht weniger Kleinstaaterei in Europa. Oliver Bethe, Chef der Allianz, regt in einem Gespräch mit dem Handelsblatt mehr Gedanken nicht nur zur Bankenunion, sondern auch zur Energie-, Verteidigungs- und Technologiestrategie an. Dem stimmt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank zu.
Ich glaube, aus rein wirtschaftlicher Sicht, ja, Energie und Technologie sind sicherlich zwei wesentliche Schlüsselbranchen. Ich würde die Autoindustrie aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in Europa noch dazu nehmen. Die Rüstungsindustrie ist für mich vor allen Dingen unter politischen Gesichtspunkten interessant. Hier brauchen wir sicherlich eine gewisse Autonomie von anderen Anbietern auf anderen Kontinenten.
Und um Europa besser aufzustellen, muss nach Meinung von vielen Unternehmern und Finanzakteuren auch das europäische Wettbewerbsrecht geändert werden. Nachdem die EU-Kommission die geplante Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom untersagt hat, um europäische Verbraucher vor vermeintlich steigenden Preisen zu schützen, plädieren sie für eine andere Sicht. Zum Beispiel Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ich glaube, dass es einer Lockerung des Wettbewerbsrechts insoweit bedarf, als dass man natürlich auch den globalen Rahmen anschauen muss. Ich glaube, dass die Entscheidung Siemens-Alstom sehr stark mit europäischen Perspektiven getroffen worden ist. Und dieser Markt, in dem die Spieler hier aktiv sind, ist ein globaler Markt. Insofern hätte man die Entscheidung wahrscheinlich eher in einer globalen Perspektive treffen müssen und dann wäre sie vielleicht anders ausgefallen.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier plant wegen schärferer Konkurrenz aus China und den USA eine nationale Industriestrategie 2030. Damit sollen Firmen in ausgewählten deutschen Branchen notfalls teilverstaatlicht werden, bevor sie in ausländische Hände fallen. Da zuckt zwar mancher Finanzexperte, doch Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank sagt:
Fakt ist, dass wir uns sicherlich damit abfinden müssen, dass die Chinesen Wirtschafts- und Industriepolitik ganz anders betreiben. Da wird massiv in die Stärkung zum Beispiel von Hightech-Unternehmen investiert. Da muss es, glaube ich, zu einem anderen Zusammenspiel aus staatlicher Förderung und freiem Wettbewerb kommen.
Europa zwischen China und den USA. Martin Lück von BlackRock formuliert es so.
Es geht eigentlich darum, wer im 21. Jahrhundert die Führerschaft hat, global, wer sich die besseren Zugriffe auf Rohstoffe sichert. Es geht darum, wer die Logistik dafür besitzt und entsprechend diese Rohstoffe transportieren kann. Stichwort Seidenstraße in China. Da hat man häufig den Eindruck, die Chinesen haben einen Plan, sie haben gigantisch aufgeholt. Und die Amerikaner wachen jetzt so ein bisschen auf und sagen so, hups, die sind ja dabei, an uns vorbeizuziehen.
Oliver Beete, der Allianzchef, ist also nicht der Einzige, der sagt, Europa muss aufwachen, mehr mit einer Stimme sprechen, nicht naiv sein.
Mit diesem Bericht von Jan Plate aus unserem Frankfurter Börsenstudio sind wir am Ende im Wirtschaftspodcast. In der Technik war heute Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.